Ja, Richard Müller, ich glaube, dass dieser Name eigentlich recht unbekannt ist. Richard Müller, der hat ja nicht nur ein Buch über die Novemberrevolution geschrieben, sondern er war selber Akteur in dieser Revolution und nicht nur das. Er war ja auch schon im Kaiserreich selber in der Arbeiterbewegung aktiv. Was kannst du denn zu diesem Richard Müller sagen? Wo kam der her? Was war das für eine Gestalt?
Ja, das musste man erstmal rausfinden. Als ich vor 10 Jahren zum ersten Mal für dieses Buch recherchiert habe, das ist ja mittlerweile schon in zweiter Auflage erschienen, zum 100., da wusste man eigentlich gar nichts über den. Also das Todesdatum war unbekannt, Geburtsdatum stand irgendwo, war aber auch nicht verifiziert. Und das ganze erste Kapitel von dem Buch habe ich dann wirklich über Kindheit und Jugend zusammensuchen müssen aus einem Taufbuch einer Kirche, das mir ein Pfarrer aus Weira in der Nähe von Pößneck in Thüringen geschickt hat. Und da wusste man erstmals, wo kommt dieser Müller her? Er kam vom Land, war einer der vielen Leute, die vom Land in die Städte gewandert sind, weil sie zu Hause nichts werden kann. Müller war mit 16 vollweise, seine Eltern waren halt beide gestorben. Der Vater hatte eine Dorfkneipe gehabt, die ist in Konkurs gegangen, nachdem der Vater gestorben ist. Und Müller ist dann erst nach Hannover und dann später nach Berlin und hat Dreher gelernt. Also jemand, der an einer elektrischen Drehbank Metallteile herstellt. Präzisionsarbeit damals und eine der wirklichen wenigen sozialen Aufstiegsmöglichkeiten für junge Männer, die halt sonst nichts geerbt hatten.
Metalldreher, also ein Arbeiter, der als Arbeiter sich politisch betätigt hat im Sinne einer sozialen Revolution, einer sozialistischen Republik, den Titel, den ich eben auch schon genannt hatte. Und er ist ja eine führende Figur dann der sogenannten revolutionären Obmänner geworden, also ein Kreis von Aktivisten, man könnte sagen an der Gewerkschaftsbasis schon im Kaiserreich aktiv. Was war das denn für eine Struktur, diese revolutionären Obleute?
Ja, vielleicht muss man da noch ein Zwischenstück machen, dass Müller sich erst in der Gewerkschaftsbewegung sozialisiert hat. Also er ist in die Gewerkschaft eingetreten, irgendwann um 1906 wahrscheinlich auch in die SPD. Und das waren beides nominell sozialistische Organisationen. Also die SPD war der politische Arm, hat in den Parlamenten sich wählen lassen und die Gewerkschaftsbewegung waren sozusagen der ökonomische Arm dieser Arbeiterbewegung. Die haben Streiks organisiert, Tarifverträge gemacht und auf ökonomischem Gebiet versucht, Klassenkämpfe zu machen. Und Richard Müller ist interessanterweise in dieser Zeit, er bekennt sich als Sozialist, aber von einem revolutionären Obmann, wie er dann später bekannt wird, ist er noch weit entfernt. Also das, was seine Aufgabe ist in der Gewerkschaft, ist 100% Organisationsgrad sicherstellen, dass er nämlich, er entwirft ein System von Formularen, ob jeder auch immer bei der Versammlung ist, ob die Leute ihre Beiträge zahlen und macht sowas wie Mitgliederverwaltung halt in einer Kommission, die heißt Agitationskommission. Und obwohl er da schon als Sozialist Organisation aufbaut, gibt es eigentlich keine revolutionäre Praxis für die Sozialdemokratie im Kaiserreich. Man hat diese Wahlen, man hat Streiks, aber man weiß nicht so recht, eigentlich will man das System umstürzen, aber man findet so nicht so recht den Hebel. Und deswegen braucht es für Richard Müller und viele andere einfache Gewerkschafter und Sozialdemokraten im Ersten Weltkrieg nochmal so eine Art zweite Politisierung, zweite Radikalisierung, damit diese Novemberrevolution überhaupt erklärbar wird.
Und was vielleicht interessant an diesen revolutionären Obmännern gewesen ist, ist, dass es ja eine Art konspirative Struktur gewesen ist, die dann im Zuge des Ersten Weltkrieges auch Streiks organisiert haben, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Aber zunächst auch nochmal auf diese revolutionären Obmänner zu sprechen zu kommen. Was war das für eine Art von Organisation dann auch eben im Zuge des Ersten Weltkrieges?
Ja. Also ich sage meistens revolutionäre Obleute. Du hast recht, es waren meistens Männer, aber es wurden dann in den Streiks auch einige Frauen dazugeholt, weil nämlich viele Frauen in der Rüstungsindustrie gearbeitet haben, gerade in den Metallbetrieben, während die Männer halt als Soldaten eingezogen waren im Weltkrieg. Die revolutionären Obleute sind eigentlich der ehrenamtliche Gewerkschaftsapparat. Das, was heute gewerkschaftliche Vertrauensleute sind, Betriebsräte gab es damals noch nicht. Das waren Leute, die haben 10 Stunden gearbeitet und danach die Sitzung organisiert und dafür auch kein extra Geld bekommen. Aber die haben das aus Überzeugung gemacht. Und diese Überzeugung ist irgendwo zerbrochen, als die Gewerkschaftsführung am 2. August 1914 gesagt hat, wir machen keine Streiks, weil mit Streiks schaden wir ja unseren Brüdern im grauen Rock, also den Soldaten, die da dieses Völkerschlachten unternehmen. Und das können wir nicht machen. Und während gleichzeitig die Sozialdemokratie vorher noch gesagt hatte, nee, einen internationalen Krieg auf gar keinen Fall, da tun wir was dagegen. Und dann tat sie doch nichts. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich nicht. Das gab erstmal eine große politische Enttäuschung. Und dann etwas später auch merkte man auch, mit dem Streikverzicht hat man nicht nur politisch ein Prinzip ausgegeben, es geht einem auch sehr materiell an den Kragen. Weil die Mieten stiegen, rund um die Rüstungsindustrie zogen sehr viele Leute zu. Es war Wohnungsnot, gleichzeitig blieben die Löhne konstant, also man konnte diese Miete nicht mehr bezahlen. Und es gab eine massive Lebensmittelkrise. Also es gab einfach nicht mehr genug zu essen. Die Leute, die Geld hatten, versorgten sich auf dem Schwarzmarkt. Die normale Arbeiterfamilie konnte sich die Preise da nicht leisten und musste ihre Kinder hungern lassen. Wenn in dieser Zeit keine Streiks und keine Lohnerhöhungen drin waren, dann war das skandalös für diese Leute. Die mussten halt zusehen, wie ihre Kinder krank werden und letztlich sind auch viele dran gestorben. Also es war wirklicher Hunger, nicht nur so ein bisschen Bauchkrumm. Und in dieser Zeit kam es halt zu dieser Radikalisierung, dass die Obleutestrukturen einfach Lohnstreiks gemacht haben trotzdem. Ganz egal, ob die Gewerkschaftsführung diese Streiks genehmigt oder nicht, die wurden trotzdem durchgeführt. Es wurden Verbesserungen durchgesetzt. Und das war so die erste Stufe der Radikalisierung, dass man einfach diese Disziplin, die man selber lange mitgetragen hat, nicht mehr mitmacht, weil sie keinem Zweck mehr dient. Und die nächste Stufe war, dass sich die Leute dann auch daran politisiert haben und gesagt haben, wir machen jetzt auch Streiks gegen den Krieg. Also wir verlangen nicht mehr nur mehr Lohn, um uns Nahrungsmittel zu kaufen, sondern wir wollen, dass die Ursache dieser ganzen Mängel, nämlich der Krieg, verschwindet. Und das war der erste politische Massenstreik und das war auch insoweit eine Radikalisierung, als dass dieser erste politische Massenstreik im Juni 1916 eine Solidaritätsaktion für Karl Liebknecht war. Karl Liebknecht war damals bekannt als einer der größten Kritiker des Weltkrieges. Er war der erste sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete, der im Dezember 1914 gegen die Kriegskredite gestimmt hat. Und auf den haben so alle hingeschaut. Das war eine meinungsbildende Figur. Und als der in den Knast kam, verurteilt wurde zu 2,5 Jahren Zuchthaus, haben eben Richard Müller, Emil Barth und viele andere niedrigrangige Gewerkschafter in Berlin einen Streik organisiert. 50.000 Leute legen in ganz Berlin die Rüstungsindustrie lahm. Das war der erste politische Massenstreik und das war sowas wie eine Art Revolte der ehrenamtlichen Gewerkschafter gegen den Gewerkschaftsvorstand, der den Krieg weiter mitgetragen hat. Und aus dieser Revolte haben sich halt weitere Streiks entwickelt und irgendwann die Organisation dieser revolutionären Obleute hat sich dann gefestigt.
Du hattest jetzt schon gesagt, der Hintergrund dieses Streikgeschehens ist der Erste Weltkrieg, also eine Situation, wo erstmal die SPD die Kriegskredite mit bewilligt hatte, wo die Gewerkschaften, die offiziellen Gewerkschaften die Burgfriedenspolitik ausgerufen haben, also den Ersten Weltkrieg mitgetragen haben. Eine Situation, in der dann auch Belagerungszustand herrscht und eigentlich die herrschende Macht auch innenpolitisch immer mehr das Militär, die obere Heeresleitung wird. Das heißt, es ist ein enorm repressives Klima im Inneren von Deutschland. Trotzdem ist es durch diese Streiks, wie du gesagt hast, gelungen, auch Verbesserungen zu erstreiten. Und diese Streiks haben eine politische Schlagrichtung bekommen. Das heißt, Streik nicht nur als ökonomische Äußerung oder ja Mittel, eine ökonomische Verbesserung herzustellen, sondern als Mittel auch, um politische Ziele durchzusetzen. Die revolutionären Obleute waren sozusagen organisatorisches Rückgrat dieser Streiks. Ich finde es interessant, wenn man sich anguckt, dass, also so liest man das bei Richard Müller, dass der Kern der revolutionären Obleute ja nur eine Handvoll Leute gewesen ist und darum haben sich dann vielleicht circa 100 Leute nochmal gruppiert, die diese revolutionären Obleute gewesen sind. So eine kleine Struktur, die dann einen Massenstreik doch irgendwie organisieren kann. Wie haben die das denn geschafft? Wie waren sie organisiert? Wie konnten sie so einen Mobilisierungsgrad erreichen?
Naja, das geht nur, wenn alle stinksauer sind. Also, wenn es einen materiellen Druck der Verhältnisse gibt, dass alle Leute und nicht nur die Überzeugten, sowieso schon Linken, die auch in ihrer Freizeit auf Plenum gehen und das alles wichtig finden, hingehen, sondern wenn alle stinksauer sind. Und diese Situation war in der Zeit gegeben. Die Leute haben gehungert, die Leute haben gemerkt, dieser Krieg, der nimmt uns buchstäblich die Butter vom Brot. Und wenn dann eine kleine Gruppe gesagt hat, jetzt tun wir was, dann war die Resonanz sehr groß. Dann haben auch sehr viele Leute mitgemacht, die überhaupt gar keinen Kontakt hatten mit dieser kleinen Gruppe. Das Wichtige war aber vor allen Dingen, dass Müller und die Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat, schon vorher ein Netzwerk hatten. Also Richard Müller war Branchenleiter der Berliner Dreher im Deutschen Metallarbeiterverband. Das ist die Vorläuferin der IG Metall. Und damit war er verantwortlich für etwa 8.000 bis 9.000 Dreher, also alle, die diesen Beruf in Berlin hatten. Und sein Kumpel war jemand, der hieß Emil Barth, der war Branchenleiter der Klempner. Das heißt, der war Gewerkschaftsrepräsentant für alle Berliner Klempner. Und dann gab es noch viele untere Chargen in diesen Gewerkschaftsvertrauensleuten, zum Beispiel in einzelnen Fabriken, in einzelnen Werkstätten. Und die haben sich halt getroffen, die kannten sich vor dem Krieg und die haben sich gegenseitig vertraut, weil sie vorher schon eine politische Praxis hatten. Und deswegen war das eine sehr kleine Struktur, die aber eine sehr große Ausstrahlung hatte, weil sie eben alle schon innerhalb dieser Arbeiterbewegungs- und Gewerkschaftsstrukturen bekannt waren und genau wussten, wie sie halt eine Nachricht weiterspeisen, ohne dass sie jetzt Flugblätter verteilen und dabei vielleicht erwischt werden, sondern sie haben einfach die Nachricht weitergegeben über ihre Kanäle, haben sich verabredet auf privaten Geburtstagsfeiern, dann einen Tag festgelegt und dann an diesem Tag wurde dann halt ein Streik organisiert. Und das hat dann unglaublich schnell auch Solidaritätseffekte erzeugt, dass in Fabriken, wo vielleicht gar kein Obmann oder keine gewerkschaftlichen Vertrauensleute da waren, die Kontakt hatten zu Müller und Barth, haben, als sie gemerkt haben, die Nachbarn streiken, streiken wir auch mit. Und so hat das halt unglaubliche Solidaritätseffekte gegeben, obwohl die Obleute in Berlin vielleicht nur 50 Leute, ist ein-, zweimal gesagt, Richard Müller sagt, in ganz Deutschland gab es vielleicht 1000 Leute in diesem Netzwerk, aber das ist alles noch gar nicht richtig erforscht, also man weiß es nicht, vielleicht wird es auch nie erforscht werden, weil die natürlich keine Protokolle geschrieben haben. Die Polizei saß ihnen im Nacken, sie haben nie irgendwas aufgeschrieben, sondern alles nur mündlich verhandelt. Dennoch mit sehr viel Erfolg. Im April 1917 gab es einen zweiten politischen Massenstreik, der auch schon in anderen Städten Anklang fand, zum Beispiel in Leipzig. Und im Januar 1918 einen dritten politischen Massenstreik. Der zweite hatte schon 400.000 Leute. Der dritte, sagt man, 750.000 Leute, vielleicht 1 Million. Genau gezählt hat es niemand. Aber ein ganz anderes Signal.
Du hast gesagt, so ein Mobilisierungserfolg, den diese Streiks gehabt haben, gelingt nur, wenn sowieso alle stinksauer sind. Stinksauer sind die Leute gewesen angesichts der Situation, die sie ertragen mussten durch den Ersten Weltkrieg. Und diese Situation hat sich dann immer mehr zugespitzt, dass es eben eine revolutionäre Situation gewesen ist. Im November 1918 kommt es dann eben zur offenen Erhebung. Eine Erhebung, die dann eben einerseits das Morsche Kaiserreich hinwegfegt, das eben eh schon ja sozusagen destabilisiert war, auch durch die Kriegsniederlage. Eine Erhebung, die andererseits dann die SPD an die Macht gebracht hat als Arbeiterpartei. Auf der politischen Linken ist, wie man das vielleicht lesen kann in verschiedenen Büchern, auch bei Richard Müller, ist diese Erhebung irgendwie trotzdem eine Überraschung gewesen. Und sie haben nicht unbedingt damit gerechnet, dass es so schnell passiert. Wie war das denn bei den revolutionären Obleuten? Welche Rolle haben die dann in der Revolution gespielt?
Ja, ich habe ja meine Biografie von Richard Müller genannt, der Mann hinter der Novemberrevolution. Und das ist so ein bisschen eine Doppelung. Einerseits, es hat ihn nicht überrascht, er hat den Streik, der zur Revolution führte, in Berlin mitorganisiert. Die haben sich verabredet, die haben Waffen gesammelt. Andererseits verschwindet Müller schnell hinter der Novemberrevolution, deswegen der Mann hinter der Novemberrevolution, weil halt dann wieder die politischen Parteien sehr schnell die Szene bestimmen. Um das kurz auszuführen, wie lief das ab? Also die Obleute haben 3 politische Massenstreiks organisiert und nachdem der dritte ergebnislos abgebrochen wurde, sie haben halt nichts durchgekriegt. Das muss man sagen. Viele, die Polizei, wo die Namen kannte, haben sie eingezogen, die wurden an die Front geschickt. Einige von denen sind im Krieg umgekommen dann. Andere wie Müller selber haben sich noch wieder rausdrücken können und sind wieder in die Fabrik zurückgekommen. Aber es gab keine Durchbrüche bei diesen Streiks. Die wurden zwar immer größer, aber keine der Forderungen wurde erfüllt. Und als dann im November 1917 in Russland der Zar war schon im Februar gestürzt worden, als dann im November mit der Oktoberrevolution, etwas paradox, aber die Kalenderreform, als dann mit der Oktoberrevolution die Bolschewiki an die Macht kamen, gab es sowas wie ein Role Model. Es gab sowas wie, aha, die haben den Zar gestürzt, die haben eine autoritäre Regierung beseitigt. So eine sozialistische Revolution ist also tatsächlich möglich. Also man hatte sowas wie ein konkretes Beispiel und noch viel wichtiger, die Regierung mit Trotzki als Außenminister hat sofortigen Frieden angeboten. Das war wohl das Beste, was sie machen konnten. Und das hat diesen Januarstreik erst ausgelöst. Erst in Wien gab es einen großen Streik, dann in Berlin, dann in ganz Deutschland. Und als die deutsche Heeresleitung den Frieden gar nicht angenommen hat, sondern gesagt, ja, Frieden könnt ihr haben, aber wir wollen die ganze Ukraine besetzen dafür und das halt auch durchgezogen hat, dann war halt endgültig klar, die Deutschen kämpfen gar keinen Verteidigungskrieg, sondern das ist ein Eroberungskrieg. Und genauso wurde der durchgezogen. Die Deutschen haben die Ukraine besetzt, sind da einmarschiert, genau wie später auch im Zweiten Weltkrieg, und haben so einen abhängigen Staat errichtet. Und ab diesem Punkt gab es sowas wie eine Stimmung nach dem Motto, Verhandeln bringt nichts. In diesem Regime kann man nichts positiv verändern. Reformen bringen nichts, sondern nur, wenn alles auseinanderfällt, wenn wir das wie die Russen machen. Ohne genau zu wissen, wie die Revolution in Russland abgelaufen ist, was die Räte waren, Sowjets und so. Da gab es sehr wenig konkrete Kenntnisse drüber. Aber dieser Einfluss war halt sehr groß. Und deswegen wurden ab Sommer tatsächlich von der Obleute-Organisation auch Waffen gesammelt, gekauft, geklaut. Wobei man sich relativ klar war, dass man so eine Revolution militärisch nicht gewinnen kann. Also es gibt eine sehr schöne Szene, wo Richard Müller beschreibt, wie er am 8. November 1918 am Halleschen Tor in Berlin steht und guckt eine Truppenparade und sich anschaut und sagt, ja, diese Leute, die haben in Russland gegen die Revolution gekämpft, die haben sind nach Finnland geschickt worden als Freikorps, um da in dem ausgebrochenen Bürgerkrieg Revolution zu verhindern, und die werden das auch bei uns tun und die werden auch auf Zivilisten schießen. Kann man das überhaupt verantworten? In dem Wissen, dass sie gar nicht genug Waffen haben. Und sie haben es verantwortet, indem sie halt zunächst für den 11., aber dann mussten sie es vorverlegen, weil in Kiel und so weiter die roten Matrosen die Revolution im Grunde schon ohne sie angefangen hatte. Dann haben sie es vorverlegt in der Hoffnung, dass man die in Berlin verbliebenen Soldaten sozusagen überrumpeln kann. Man hat Leute, die wenigen Leute, die Waffen hatten, an die Spitze des Demonstrationszuges gesetzt. Die Revolution war im Grunde eher sowas wie ein Demonstrationsstreik. Und die ganz wenigen Bewaffneten liefen auf die Kasernen zu von den Außengebieten und haben die Soldaten mehr oder weniger zur Verbrüderung aufgerufen. Und das klappte, weil die Militärs selber, zumindest die einfachen Leute, so kriegsmüde waren, dass sie keine Lust mehr hatten auf das Ganze. Und dieser Zusammenbruch, diese Befehlsverweigerung, dass auch im Militär niemand mehr sich für das Schießen interessiert hat, beziehungsweise dass die Befehlsstruktur zusammenbrach, das war der eigentlich revolutionäre Akt. Und der wurde sehr wohl vorbereitet, aber der wurde weniger militärisch als politisch vorbereitet. Und es war bis zuletzt unsicher, wie es denn ausgeht.
Im Zuge dieser revolutionären Entwicklung hat es ja auch eine Verschiebung in den Koordinaten der politischen Linken gegeben. Also du hast das ja auch schon angedeutet, indem du gesagt hast, dass die revolutionären Obleute eben Leute gewesen sind, die gegen die Gewerkschaftsführung rebelliert haben. Das spiegelt sich auch auf der politischen Ebene wieder, indem sich die USPD gründet. Also das sind die, die von der SPD rausgeworfen wurden, weil sie Kriegsgegner gewesen sind, sich nicht an die Parteidisziplin gehalten haben. In der USPD gibt es den Spartakusbund, der eben sozusagen ja besonders linksradikal sich äußert, wo dann später die KPD draus entsteht. Das heißt, es gibt jetzt gewissermaßen drei Gruppierungen, die den politischen Vertretungsanspruch für die Arbeiterklasse haben. Wie standen denn Richard Müller und die revolutionären Obleute zu diesen politischen Parteien?
Ja, es gab sogar mehr als drei. Es gibt nämlich in Bremen und Hamburg noch die sogenannten Bremer Linksradikalen, die auch nochmal ihr eigenes Ding machen und später mit dem Spartakus zusammen die Kommunistische Partei gründen. Aber es gibt sowas wie eine Aufsplitterung. Das ist korrekt, weil viele Gruppen, viel auch lokal, sich halt abwenden von der sozialdemokratischen Führung, die diesen Krieg komme, was wolle, stützt. Und der große Bruch ist halt die unabhängige sozialdemokratische Partei, die dann 1917 gegründet wird und wo alle diese kleinen Gruppen, die schon vorher irgendwas dagegen hatten, irgendwie reingehen, die aber sehr unterschiedlich ist. Da sind Leute, die sich vorher noch heftigst gestritten haben. Jemand wie Eduard Bernstein, der eher ein demokratischer Reformer ist, ist da drin, weil er diesen Krieg nicht mag. Jemand aus der Mitte der Partei wie Kautsky ist da drin, aber auch die radikale Linke wie Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht sind in dieser Partei, weil die Kriegsfrage nämlich die entscheidende Spaltung ist, nicht unbedingt so sehr Reform oder Revolution oder rechts-links. Deswegen ist die USPD auch mehr so eine Übergangspartei, die dann 1920 auseinanderbricht, als das rechts-links, Revolution, Nicht-Revolution, plötzlich wieder der dominante Widerspruch wird. Müller und die Obleute nutzen diese Partei eher als Plattform. Es gibt zwar in den Memoiren von Wilhelm Dittmann einen berühmten USPD-Politiker, so ein Zitat, wo er schreibt, die Obleute waren unsere Leute in den Fabriken, aber eigentlich war es eher andersrum. Die Obleute haben ihr eigenes Ding gemacht, haben ihre Streiktaktik durchgezogen, und Müller schreibt, sie haben die USPD als Plattform benutzt. Und damit meint er, sie sind da reingegangen und sie haben genutzt, dass die USPD als einzige legale Versammlung abhalten konnte. Es war ja überall Militärzensur, In jeder Versammlung saß ein Schutzmann. Viele Versammlungen hat man gar nicht genehmigt gekriegt. Aber als Partei genoss die USPD einen gewissen Schutz, weil sie ja noch sehr viele Abgeordnete mitgenommen hat, die im Reichstag und in Parlamenten saßen. Das wollte das Kaiserreich nicht riskieren, die auch komplett alle zu verhaften. Und so haben sie denen einige Versammlungen gestattet. Und da konnten Müller und seine Leute dann aus anderen Städten Gewerkschafter und Aktive treffen, was sie sonst nicht hingekriegt hätten oder was sonst sehr krass aufgefallen wäre, wenn sie halt außerhalb von Berlin Organisations- und Agitationstouren machen. Und dafür war die USPD für die Obleute sehr wichtig, überhaupt politisch sehr wichtig, weil die Obleute eigentlich keine Flugblattarbeit gemacht haben oder so. Also die ganze ideologische Radikalisierung, dass der Krieg jetzt ein imperialistischer Krieg ist, dass man was tun muss gegen den Kaiser, dass es auch was mit Klassenkampf zu tun hat und so weiter, das stand alles in den Spartakusbriefen. Also eine Flugblattserie, nach der die Spartakusgruppe dann benannt wurde. Die haben die Obleute auch fleißig gelesen. Die hatten keine eigene theoretische Praxis. Das ist ein Widerspruch in sich, theoretische Praxis. Sie hatten keine eigene Theorie, aber sie hatten die Praxis. Und es gab halt so ständige Kooperationen, gerade mit der Spartakusgruppe, wo die meisten Leute auch in Berlin saßen. Aber die Obleute haben sich weder von der USPD noch von der Spartakusgruppe bevormunden lassen, in dem Sinne, als dass sie sich reinreden lassen haben, wann ein Streik stattfindet oder nicht. Immer wenn es da Treffen gab, waren nur die Obleute stimmberechtigt über Streik oder Nicht-Streik. Und das zeigt eigentlich die Relevanz dieser Gruppe. Also die größten Antikriegsaktionen, die wo Hunderttausende von Leuten beteiligt waren, fanden statt von einer Gruppe, die im Grunde völlig unabhängig von den Parteien war. Wenn Sie aber nachschauen, oder wenn du nachschaust in die Geschichte der Novemberrevolution, wer steht da im Vordergrund? Immer die Parteien. Immer Spartakus, immer SPD, immer die großen Führer der Parteien. Und deswegen Richard Müller der Mann hinter der Novemberrevolution. Er verschwindet hinter dieser Parteigeschichte, obwohl eigentlich der gewerkschaftliche Widerstand, der Widerstand in den Betrieben, überhaupt diese Revolution erst ermöglicht hat. Denn da in den Betrieben, da steckt sie, die Arbeiterklasse. Die steckt nicht in den Parlamenten und auch nicht unbedingt nur auf Demonstrationen, sondern es waren wesentlich halt die Widersprüche im Betrieb und in der Lebenswelt der arbeitenden Menschen, die diese Sache zum Kochen gebracht haben. Und deswegen finde ich die Obleute bis heute ein Stück weit unterschätzt bzw. studierenswert.
An diesen revolutionären Obleuten und an dieser Bewegung, die du jetzt beschrieben hast, hängt da eine ganze Reihe von weiteren Sachen noch mit dran, eben die Rätebewegung, auch die Frage, was das bedeutet, Räterepublik versus Nationalversammlung, das sind ja dann die ganzen Konflikte, die in der Folgezeit der Novemberrevolution ausgetragen werden, auch der Bürgerkrieg dann danach. Wir haben leider nicht Zeit, das alles noch hier zu besprechen, das wird im Rahmen von Sendungen bei Radio Kurax auch den November über sicherlich auch eine Rolle spielen, aber abschließend vielleicht noch einen Blick auf dieses Buch, was Richard Müller ja dann einige Jahre nach der Novemberrevolution geschrieben hat. Eine Geschichte der Novemberrevolution in 3 Bänden. Wie würdest du den Charakter dieses Buches beschreiben? Was ist das Besondere daran?
Ja, es ist sehr interessant, weil es ist eine der wenigen Schriften, die nicht von einem Standpunkt einer der beiden Parteien geschrieben sind, sondern die so eine unabhängige Radikalisierungsgeschichte erzählen. Natürlich ist es kein neutrales Buch, wo Richard Müller sagt, er verdeckt auch so ein bisschen seine eigenen Schwächen, das ist total klar, das macht jeder, wenn er über seine eigenen Taten schreibt. Aber es ist hochinteressant, weil Müller alle Flugblätter in dieser Zeit gesammelt hat. Er hat auch die Protokolle des Vollzugsrats der Arbeiter- und Soldatenräte, wo er ja hinterher hergewählt wurde. Also er war sozusagen Staatsoberhaupt, weil er Vorsitzender des höchsten Gremiums, Rätegremiums war. Das hat er alles gesammelt und sowas wie eine Geschichte der Novemberrevolution von unten geschrieben. Und auch die ist so ein bisschen, also es war ein langer Geheimtipp, das haben viele gelesen in den 20ern. Das hat seit 1969 ziemlich viele Raubdrucke und dann später auch offizielle Neuauflagen erlebt. Aber im Kalten Krieg, wo es halt immer darum ging, SPD versus KPD, Marxismus, Leninismus versus Sozialdemokratie oder Sozialstaat, war diese unabhängige Radikalisierungsgeschichte nicht so gefragt. Ich habe das Kapitel in meinem Buch dann genannt, Richard Müller als Historiker, Fußnoten und Verdrängung, weil man sich gerne bei ihm bedient hat für Quellen, für wie sah das denn aus, wie lief das konkret ab, was ist da eigentlich passiert. Aber seine Interpretation, wie diese Revolution zustande gekommen ist, als Radikalisierungsprozess, die hat man so ein bisschen unterschlagen. Und das ist eigentlich schade, die wollte ich auch ein bisschen wieder hervorholen. Deswegen sowohl die Müller-Biografie als auch die Neuauflage dieser Schriften, die ja lange vergriffen waren. Und da gibt es dann auch mehr zur Rätebewegung, wo uns jetzt wahrscheinlich die Zeit fehlt dazu.